Jesus, das ist so wunderbar, dass wir wissen, dass du wiederkommst, dass du ja alles Leid der Welt, alles, was uns belastet, was jetzt auch gerade so in der Welt vor sich geht, dass das eines Tages alles vorbei sein wird und dass es einfach nur noch wunderbar sein wird mit dir. Und für diese Zeit, bis du wiederkommst, hast du uns dein Wort gegeben. Wir haben auch gerade gesungen, dass wir auf dich hören wollen. Und ich danke dir, dass wir dein Wort haben und dass es dein Heiliger Geist uns auch übersetzen möchte. Und ich bitte dich jetzt, dass du uns wirklich aufmerksam machst auf das, was du uns zu sagen hast. Amen. Nachfolge mit Risiken und Nebenwirkungen. Ich weiß nicht, was ihr so gedacht habt, als ihr das erste Mal so gehört habt, weil wenn Gott eingreift, dann kann es sein, dass er dein Leben völlig auf den Kopf stellt. Und wisst ihr, was passiert, wenn unser Leben auf den Kopf gestellt wird oder wenn man auf den Kopf gestellt wird, dann kann es einem ganz schön schwindlig werden. Und wenn Gott eingreift, dann kann das auch so sein. Und Nachfolge zieht immer Konsequenzen mit sich. Deswegen ist Nachfolge, wenn wir sie ernst nehmen, eben mit Risiken und Nebenwirkungen verbunden. Es besteht das Risiko zum Beispiel, dass ich alles Materielle um Jesu Willen aufgeben soll. Es könnte sein, dass ich meinen bisherigen Beruf aufgeben und oder meinen Wohnort, meine Heimat verlassen soll. So wie wir es gerade von Bernd Kraus im Interview auch gehört haben. Das Risiko kann aber auch so weit gehen, dass ich wegen des Glaubens an Jesus Christus sogar mein irdisches Leben lassen muss, wie die Familie aus Indien. Die Nebenwirkungen können in Ausgrenzung, Verleumdung oder Verachtung bestehen. Vergangenen Sonntag ging es um den Gelähmten, den vier Männer zu Jesus brachten. Jesus sprach ihn von seiner Schuld frei und heilte ihn. Tolle Geschichte, aber es gab auch Konsequenzen. Sein altes Leben war so nicht mehr möglich. Er konnte nicht mehr betteln, beziehungsweise er hätte zwar betteln können, aber es hätte ihm vermutlich niemand mehr was gegeben. Und Jesus sagte zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Die Matte stand quasi für sein altes Leben und er nahm sie und ging in ein neues Leben. Heute wollen wir uns etwas näher mit einer ganz bekannten Person aus der Bibel beschäftigen, nämlich mit Petrus. Dazu lese ich uns aus dem Matthäusevangelium Kapitel 4, die Verse 18 bis 20. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswerfen. Es waren Brüder, Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Jesus sagte zu ihnen: Kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr solche Geschichten lest, aber ich glaube, es ist ja heute so, dass wir solche Geschichten lesen und ja, wir lesen sie so, als ob es das Selbstverständlichste der Welt wäre, was da erzählt wird. Vielleicht, weil wir diese Geschichten schon ewig lange kennen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach mal versuchen zu verstehen, was da eigentlich wirklich abging. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Es ist für mich auch heute noch absolut faszinierend und überhaupt nicht selbstverständlich, was da passiert ist. Da sind zwei Brüder am Arbeiten. Mittendrin taucht Jesus auf, sagt: Folgt mir nach. Und die beiden lassen alles stehen und liegen und folgen Jesus. Aus dem Nichts sozusagen. Hier steht sofort. Die haben nicht erst gesagt: Ach Jesus, ich weiß nicht so recht, ich glaube, da muss ich erst mal eine Nacht drüber schlafen oder, natürlich beten. Und sie haben auch nicht alle Argumente dafür oder dagegen abgewogen. Nein, sofort, auf der Stelle. Jesus rief und sie folgten ihm nach. Mal Hand aufs Herz. Findest du solche Geschichten nicht auch klasse? Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, was das für Simon und Andreas eigentlich bedeutet hat? Ich glaube, wir hören solche Geschichten sehr gerne, vor allem, wenn sie von anderen berichtet werden. Wow, was für ein krasses Glaubenszeugnis hat er da gerade gegeben. Dass wir vielleicht selbst Teil einer Geschichte sein könnten, so einer Geschichte sein könnten, kommt vielen wirklich nicht in den Sinn. Ja, das war vor 2000 Jahren so, aber heute leben wir in einer ganz anderen Zeit. Respekt vor den Jungs damals, aber heute macht das Gott irgendwie nicht mehr so. Glaube ist gut und wichtig, aber dass ich wegen Jesus alles stehen und liegen lassen soll, sorry, aber das würde jetzt wirklich nicht so in meine Lebensplanung reinpassen. Solche oder ähnliche Geschichten gibt es ja außerdem heute nun wirklich ganz selten und es betrifft doch sowieso nur ganz speziell Berufene, also mit mir kann das gar nichts zu tun haben. Vielleicht doch. Nach der Berufung von Petrus und Andreas lesen wir etwas später von einem zweiten Brüderpaar, das dem Ruf von Jesus folgte. Ich lese weiter aus Matthäus 4, die Verse 21 und 22. Als er, also Jesus, von dort weiterging, sah er wieder zwei Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Jesus forderte sie auf, mit ihm zu kommen. Und sofort ließen sie das Boot und ihren Vater zurück und folgten Jesus. Ohne Zögern, heißt es in einer anderen Übersetzung. Auch die Brüder Jakobus und Johannes ließen alles stehen und liegen und nicht nur ihr Boot, nein, sie ließen sogar ihren Vater zurück. Ich hätte gern das Gesicht ihres Vaters gesehen. Stellt euch das mal vor, die sind da am Fischen und auf einmal sagen die beiden Brüder, Papa, ciao, mach's gut, da ist Jesus, dem folge ich jetzt nach. Aber konkret wollen wir uns ja heute Morgen mit Petrus beschäftigen. Petrus verließ nicht nur seinen Beruf, sondern er ließ sogar seine Frau zurück, um Jesus nachzufolgen. Auch das ist so etwas, das lesen wir, haben schon tausendmal gelesen, aber hast du da schon mal drüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet hat? Ganz ehrlich, ich finde das richtig krass und überhaupt nicht einfach zu verstehen. Kann das denn wirklich sein, dass Jesus will, dass ich sogar meinen Ehepartner verlassen soll? Widerspricht das nicht der biblischen Lehre zur Ehe? Um diese Frage zu beantworten, beziehungsweise ich weiß nicht, ob wir sie beantworten können, also um der Antwort näher zu kommen, müssen wir etwas tiefer graben. Und da ist am Anfang erstmal die Frage, warum hat denn Petrus sein früheres Leben als Fischer in Kapernaum verlassen und wie hat er es verlassen? Zunächst am Anfang, er verließ seine Familie und seinen Fischereibetrieb nicht deshalb, weil er die Schnauze voll hatte. Es war keineswegs eine Flucht. Es war nicht so, dass er sagte, ich habe keinen Bock mehr, Fischer zu sein. Und auch meine Alte geht mir echt auf den Keks. Da kommt mir dieser Wanderprediger, der Rabbi Jeschua, gerade recht. Der scharrt gerade so Leute um sich. Das ist doch die Gelegenheit, dass ich nicht mehr täglich diesen Fischgestank und meine Frau aushalten muss. Da probiere ich es jetzt einfach mal mit diesem Rabbi aus und gehe mit ihm. Das kann allein schon deshalb nicht so gewesen sein, weil Jesus erst am Anfang seines öffentlichen Wirkens stand. Und ich weiß nicht, ob Petrus von Jesus überhaupt schon mal gehört hatte. Auf jeden Fall verließ er seine bürgerliche Existenz überhaupt nicht aus eigenem Antrieb, sondern nur deshalb, weil Jesus ihn aufforderte, folge mir nach. Drei Worte, mitten im Alltag, mitten in der Ausübung seines Berufes, sagt Jesus, folge mir nach. Im Lukas-Evangelium formuliert Jesus diese Berufung etwas anders und sagt zu Petrus, fürchte dich nicht, Also hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Der Grund, warum Petrus von einem Moment auf den anderen alles stehen und liegen ließ, war, weil Jesus ihn rief, ganz einfach und konkret, folge mir nach. Was man dabei natürlich ergänzen und auch wissen muss, ist, dass Petrus und die anderen zunächst ein Wunder erlebt hatten, als er und seine Kollegen eine so große Menge Fisch fingen, sodass ihre Netze zu reißen drohten. Im Lukas-Evangelium wird uns das etwas ausführlicher beschrieben. Nicht immer ist das Eingreifen von Jesus mit einem so offensichtlichen Wunder wie bei Petrus oder bei dem Geheilten verbunden. Aber wenn Jesus ruft, dann können Wunder geschehen. Das ist dann aber auch wiederum immer wieder mit Konsequenzen verbunden. Ich sagte letzte Woche schon, wenn Jesus in dein Leben eingreift, dann folgen darauf immer Konsequenzen. Aber genau vor diesen haben wir oft Angst. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Angst, der Respekt vor dem Unbekannten, manches Wunder verhindert, weil wir nicht bereit sind, uns auf das einzulassen, was Jesus für uns vorbereitet hat. Und wie hat Petrus nun seine Familie verlassen? Aus meiner Sicht, so wie ich das in der Bibel rausbekommen habe oder wie man es auch vielleicht auch deuten kann, er hat sie keineswegs im Stich gelassen. Vielmehr hinterließ er ihnen eine große Menge Fisch, die er mit Jesu Hilfe gefangen hatte. Das ist jetzt reine Spekulation, aber ich kann mir vorstellen, dass Petrus' Familie diesen Superfang, von dem das im Lukas-Evangelium berichtet wird, dass sie diesen Superfang verkauft haben und mit dem Geld eine ganze Weile gut gelebt haben. Und Petrus ist auch nicht auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Immer wenn er mit Jesus wieder nach Kapernaum kam, suchte er seine Angehörigen auf. Einmal hat Jesus bei so einer Gelegenheit die Schwiegermutter von Petrus geheilt. Wir sehen, Petrus hat die Seinen nicht ganz und gar nicht im Stich gelassen, sondern er ist nur mit Jesus auf Wanderschaft gegangen. Und zwar ausschließlich deshalb, weil Jesus ihn dazu berufen hatte. Er sollte zusammen mit Jesus Menschen für das Reich Gottes gewinnen. Ja, Petrus und die anderen ließen alles zurück und folgten Jesus nach. Aber sie haben niemanden im Stich gelassen. Sie haben, als Jesus sie rief, eine zu diesem Zeitpunkt weniger wichtige Tätigkeit und Existenz aufgegeben für eine wichtigere Sache, nämlich für das Reich Gottes. Und genau darauf weist Jesus hin, als er in Lukas 18, Vers 29 und 30 sagt, jeder, der um des Reich Gottes willen Haus oder Frau, Geschwister, Eltern oder Kinder zurücklässt, bekommt jetzt in dieser Zeit alles vielfach wieder und in der kommenden Welt das ewige Leben. Und nicht das Verlassen hat Jesus in diesem Satz betont, sondern den Zusatz um das Reich Gottes willen. Jesus sprach also hier von Leuten, denen das Reich Gottes wichtiger ist als ihre bürgerliche Existenz, wichtiger als ihr Broterwerb. Wichtiger sogar als das, was uns Menschen natürlicherweise oft das Allerwichtigste ist. Eltern, Partner, Kinder und Familie. Jesus sprach hier von Menschen, die nicht nur ihren Herrn nennen, sondern die ernst damit machten, dass er der oberste Herr in ihrem Leben sein soll. Wenn Jesus ruft und aufträgt, dann sind sie sogar bereit, das Wertvollste und Liebste hinten anzustellen, was sie haben. Bist du auch dazu bereit? Nachfolge mit Risiken und Nebenwirkungen. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Beipackzettel eines Medikaments gelesen hast. Ich habe mal einen dabei. Allein schon das Aufhalten. Das ist mein Beipackzettel, also einer meiner Beipackzettel, beziehungsweise eines meiner Medikamente. Das ist der Beipackzettel, für das Medikament, das ich neben Thrombose und Lungenembolie seit letztes Jahr im November nehmen muss. Und ich kann es euch sagen, wenn man da die Risiken und Nebenwirkungen mal durchliest, wenn man diese Risiken und Nebenwirkungen auf diesem Beipackzettel mal durchliest, da kann es einem auch ganz schnell schwindelig werden. Und es kann einem davon abhalten, dieses Medikament auch wirklich einzunehmen. Die medizinischen Fachkräfte schmunzen alle so hier drin. Die haben die wahrscheinlich alle auswendig gelernt, die Beipackzettel. Wenn du bei einem Medikament die Risiken und Nebenwirkungen in Kauf nimmst, dann weißt du nicht, ob diese auch wirklich eintreffen. Du weißt aber auch nicht, ob das Medikament wirklich hilft. Wenn du in der Nachfolge die Risiken und Nebenwirkungen in Kauf nimmst, dann weißt du auch nicht, ob sie wirklich eintreffen. Vor allem weißt du auch nicht, welche Risiken und Nebenwirkungen auftreten. In dem Beipackzettel gibt es ja immer solche Aufzählungen, das kommt in so und so vielen Fällen so und so oft vor. Und das gibt es bei der Aufzählung oder so eine Aufzählung gibt es in der Nachfolge nicht. Da heißt es nicht, Nebenwirkung A, B kommt in 1000 Fällen x-mal vor oder Nebenwirkung Z kommt in 100.000 Fällen so und so oft vor. Und nicht jeder, der Jesus nachfolgt, muss alles aufgeben. Nicht jeder wird verfolgt oder verleugnet oder muss sogar mit seinem Leben dafür bezahlen. Aber um was es geht, ist die Bereitschaft. Also du weißt nicht, welche Risiken und Nebenwirkungen in deinem Leben in der Nachfolge auftauchen. Du solltest aber damit rechnen, dass sie vorkommen können. Und sie werden uns in der Bibel beschrieben. Und wir kennen es aus Zeugnissen der Kirchengeschichte, dass solche Risiken und Nebenwirkungen auch wirklich auftreten können. Worauf du dich aber mit hundertprozentiger Sicherheit verlassen kannst, ist im Gegensatz zu dem Medikament, dass Heilung geschieht. Jeder, der um das Reich Gottes willen, Haus oder Frau, Geschwister, Eltern oder Kinder zurücklässt, bekommt jetzt in dieser Zeit alles vielfach wieder und in der kommenden Welt das ewige Leben. Darauf kannst du dich verlassen. Das hat Jesus zugesagt. Dieses dankbare Vertrauen macht uns bereit, auf ihn zu hören und ihm nachzufolgen. Jesus sitzt auf dem Chefsessel unseres Lebens und ich kann euch sagen, einen besseren Chef kann es gar nicht geben. Und er verspricht allen Leuten, die ihm als Chef vertrauen, ganz Großes. In dieser Welt haben wir mit Jesus bereits das Beste und Wertvollste, was ein Mensch haben kann, nämlich die Nähe und den Beistand Gottes in allen Lebenslagen. Und in der zukünftigen Welt wartet die ewige Seligkeit auf uns. Also der Zustand des vollendeten, der vollendeten Erlösung bzw. des Heils, aber auch des Glücks. Was für eine großartige und gewaltige Verheißung. Ja, das alles verspricht und schenkt Jesus denen, die an ihn glauben. Denen, die bereit sind, die Risiken und Nebenwirkungen der Nachfolge in Kauf zu nehmen. Wer aber kann so glauben? Wer kann schon von sich sagen, mir ist nicht so wichtig wie Jesus, weder mein Besitz, noch mein Beruf, noch meine bürgerliche Existenz, noch meine Eltern, noch mein Ehepartner, noch meine Kinder. Niemand kann das von sich sagen. Jedenfalls nicht aus eigener Kraft und aus eigener Vernunft. Auch Martin Luther konnte das nicht, der superfromme Martin Luther, wie er uns auch immer beschrieben wird. Er hat von sich bekannt, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft und Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann. Kurz gesagt, ich glaube, dass ich nicht glauben kann. Jedenfalls nicht aus eigener Vernunft und Kraft. Aber Gott sei Lob und Dank, der Heilige Geist schenkt uns solchen Glauben. Er kann uns solchen Glauben schenken. Der Heilige Geist macht, dass wir auf Jesus als unseren Erlöser vertrauen und ihn unseren Herrn nennen können. Der Heilige Geist macht, dass wir ihn dann auch den Herrn unseres Lebens sein lassen, den obersten Chef unseres Lebens. Und der Heilige Geist macht, dass uns Jesus wichtiger wird als unser Besitz und unser Beruf und unsere bürgerliche Existenz und unsere Familie. Der Heilige Geist hat auch damals gemacht, dass Petrus und die anderen Apostel dem Ruf von Jesus gefolgt sind. Folgt mir, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sie sollten mit Jesus mitgehen und zusammen mit ihm Gottes Reich verkündigen. Jetzt war es ja damals so, dass Jesus in leiblicher Gestalt immer nur an einem bestimmten Ort sein konnte. Wer ihm nachfolgen wollte, musste also seine Beine in Bewegung setzen und hinter ihm hergehen. Nach seiner Himmelfahrt ist Jesus aber nicht mehr nur an jeweils einem bestimmten Ort, sondern er ist überall gleichzeitig. Darum kann man auch heute Jesus auch am Arbeitsplatz nachfolgen oder zu Hause und im Kreis der Familie. Und natürlich wird man ihn auch regelmäßig da aufsuchen, wo er seine Gegenwart in besonderer Weise verheißen hat, nämlich da, wo Menschen in seinem Namen versammelt sind, in der christlichen Gemeinde. Wir sehen, verlassen heißt bei Jesus nicht unbedingt weggehen. Verlassen heißt aber, hinter dem Reich Gottes zurückstellen. Verlassen heißt, hinter dem Reich Gottes zurückstellen. Und so betrachtet kann verlassen sogar dableiben bedeuten, wenn Jesus uns dazu beruft und es mit dem Reich Gottes in Einklang steht. Wisst ihr auch, Petrus ist dageblieben in Kapernaum. Er hat die Seinen weiterhin lieb gehabt und hat sich um sie gekümmert, auch wenn er die meiste Zeit nicht zu Hause war. Liebe Geschwister, Jesus verheißt allen, die an ihn glauben, in dieser Welt ein erfülltes Leben an Gottes Seite und in der zukünftigen Welt ewige Seligkeit. An Jesus glauben aber bedeutet, dass uns nichts wichtiger ist als der Herr, sein Ruf und sein Reich. Vielleicht ist es für uns heute gerade deshalb eine besondere Herausforderung, weil wir nicht körperlich Jesus hinterhergehen müssen wie Petrus seine Freunde damals. Es ist ein absolutes Privileg, dass wir Christen heute Jesus zu jeder Zeit und an jedem Ort begegnen können. Es ist aber auch gleichzeitig die Gefahr, dass wir nicht bereit sind, uns auf das einzulassen, was Jesus von uns möchte. Wir sind oft so mit unseren eigenen Wegen beschäftigt, dass wir gar nicht mehr merken oder wahrhaben wollen, dass Jesus eigentlich Veränderung von uns möchte. Was ist die Voraussetzung für herrliche Veränderung in unserem Leben? Der Mut, neue Wege zu gehen, die Gott einem zeigt. Bei Petrus lesen wir, sie ließen alles zurück und folgten ihm nach. Beim Gehalten von letzter Woche hieß es, da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Bei beiden Geschichten sehen wir, und davon gibt es in der Bibel sowie in der älteren und jüngeren Kirchengeschichte noch sehr viele Beispiele, auf den Ruf von Jesus folgte eine Reaktion. Sie ließen alles zurück und folgten Jesus nach. Der Mann stand auf und nahm seine Matte und ging. Dass das Konsequenzen mit sich zieht, ist klar, habe ich auch schon oft gesagt. Und darauf hat Jesus auch immer wieder hingewiesen. Besonders in Lukas 14, die Verse 25 bis 33. Dort lesen wir, Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen um und sagte, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mit mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen, Setzt er sich dann nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen, seht euch das an. Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Oder nehmen wir an, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen. Wird er sich dann nicht zuerst hinsetzen und überlegen, ob er in der Lage ist, sich mit seinem Heer von 10.000 Mann einem Feind entgegenzustellen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt? Wenn er sich nicht für stark genug hält, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Abordnung zu ihm schicken, um Friedensbedingungen auszuhandeln. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Wenn Jesus hier davon spricht, dass wir die Kosten überschlagen sollen, dann meint er nicht damit, dass wir erstmal gut finanziell versorgt sein sollen, wenn wir Glaubensschritte wagen. Ich behaupte sogar das Gegenteil. Das werde ich dann nächste Woche etwas näher erklären. Nein, er nimmt das Beispiel des Hausbaus und fragt, weißt du, was Nachfolge für dich wirklich kosten kann? Und wenn er sagt, dass wir uns von allem trennen sollen, was wir haben, dann geht es nicht darum, jetzt alles herzugeben, sondern es geht um die Bereitschaft. Es geht um die Bereitschaft, um Jesu Willen alles aufzugeben, was ich habe. Meinen Besitz, mein Auto, mein Haus, mein Boot, mein Beruf, mein Hobby, mein Vater, meine Mutter, meine Frau und Kinder, meine Geschwister, meine Freunde, mein Leben. Was hältst du noch fest und bist nicht bereit, an Jesus abzugeben? Nachfolge mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Bist du dazu bereit? Wenn ja, dann lade ich dich ein, beim folgenden Lied »Ich bin entschieden, zu folgen Jesus aufzustehen« und mitzusingen. Letzte Woche habe ich ausführlich die Entstehungsgeschichte dieses Liedes erzählt. Heute nur ganz kurz, es ist die Geschichte der Familie aus Indien, die ich schon erwähnte. Ein Mann, der vor ca. 200 Jahren mit seiner Familie zum Glauben an Jesus Christus gefunden hatte, sollte diesen Glauben leugnen. Weil er aber an seinem Bekenntnis festhielt, wurden zunächst seine beiden Söhne, dann seine Frau und schließlich er selbst getötet. Bist du bereit, Jesus zu folgen, mit allen Risiken und Nebenwirkungen? Dann lade ich dich ein, jetzt aufzustehen und das Lied mitzusingen. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus, niemals zurück, niemals zurück. Amen.